Ich hoffe wirklich, dass wenn ihr das als Nachzügler oder so nachholt, diese Ausgabe, dass ihr auf die ersten Aussagen lachend zurückblicken könnt. Vielleicht. Je nachdem, in welchem Jahr ihr das anhört. Aber wir befinden uns ja zum aktuellen Zeitpunkt im April immer noch in einer Pandemie. Und ein Effekt davon ist es eben auch, dass die ganzen Gaming-Events nicht wirklich in der klassischen Form stattfinden können vor Ort, sondern eben alles dann, ne, remote, digital ausgetragen wird. Und damit meine ich jetzt nicht mal so explizit die großen Sachen wie irgendwie eine E3, eine Gamescom, Paris Game Week, PAX und sowas, also die wirklichen Conventions, sondern ich meine die klassischen PR-Events, wo Leute in ein Studio geholt werden, zu einem bestimmten Ort geflogen werden, um ihnen in den meisten Fällen, ich rede jetzt explizit von den Preview-Events, also wo es darum geht, einen bisherigen Bild, ne, um einfach als Teil der Marketing-PR-Kampagne für das Spiel etwas zu zeigen, damit dann die Journalisten drüber reden können. So eine Review-Sache, also so ein Review-Event, wie das zum Beispiel, ich glaube, das letzte, wo ich mich noch daran erinnern kann, ist von Metal Gear Solid 5 aus 2015. Das habe ich explizit nie selber erlebt. Also ich war nie bei einem Review-Event, wo man dann wirklich so 3-4 Tage am Stück eingesperrt wurde und dann Zeit hatte, das Spiel durchzuspielen. Ich war, glaube ich, kurz davor, zudem für Metal Gear Solid 5 hinzufahren, aber dann wurde noch ein Kollege ausgesucht dafür und ich hatte mich dann um andere Sachen gekümmert, wo ich auch echt froh drum bin, weil, holy shit, so ein Spiel, also unter normalen Bedingungen zu Hause irgendwie ein Spiel schnell durchspielen zu können für einen Test ist schon die Hölle und das dann noch auf so einem Event zu machen, wo es gerade um ein Spiel wie Metal Gear Solid 5 geht, was halt extrem lang sein kann auch, also generell ist und lang sein kann, katastrophal. Aber ich möchte mal gerade so ein bisschen über meine Erfahrungen mit so diesen Preview-Events reden, vor allem, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, dass natürlich jahrelang auf der Seite als freier Journalist, ne, für die Arbeit für Eurogamer, die ich gemacht habe, war ich auf diversen solcher Events und eben auch während der Zeit, bei der ich bei Sony gearbeitet habe, hatte ich ja auch die Erfahrung gemacht, maßgeblich bei dem ersten Bloodborne-Event dran teilzunehmen und eben auch wirklich maßgeblich daran beteiligt zu sein, ne? Also deswegen, also da wollte ich einfach mal so generell ein bisschen drüber sprechen, natürlich auch meine die Erfahrung dafür nutzen, um eben dann auch ein bisschen mehr darüber zu sagen. Aber vielleicht erstmal so für Leute, die sich da drunter jetzt vielleicht gar nicht vorstellen können, wie das denn wirklich abläuft. Also natürlich gibt es auch immer den Fall, dass man einfach einen Early Build geschickt bekommt und dann anhand dessen eine Preview macht. Das hatte ich relativ selten. Das eine Mal, wo ich mich auf jeden Fall dran erinnern kann, war bei Risen 2. Da habe ich eben einen Early Code dafür bekommen, um, ich glaube, basierend auf der ersten Insel, wo man da drauf ist, konnte ich dann eben ein Preview-Event machen. Oder ich hatte eine Demo zu Harveys Neue Augen geschickt bekommen, wo meine Einstellung zu negativ war. Also ich habe nicht mal die Demo irgendwie gesagt, das Spiel ist scheiße, sondern ich war eben so, ja, ich, ne, war jetzt nicht der beste Eindruck, war ganz okay. Und basierend darauf hatten dann eben auch schon Probleme, oder ich hatte Probleme gekriegt mit dem PR-Menschen von Dedelic. Und mein Chefredakteur hatte sich dann damals einfach gedacht, wir nehmen wen. Ich glaube, danach haben wir es einfach gar nicht getestet, weil es einfach so, ja, wir haben da einfach kein, das ist jetzt kein so wichtiges Spiel. Und auf den Stress haben wir nämlich gar keine Lust. Das heißt, das gibt es auch, aber natürlich meistens ist es eher so, dass dann Leute für ein Event irgendwo hingebracht werden. Und da gibt es so mehrere Arten von. Also zum Beispiel, dass dann, was in Deutschland jetzt eher so weniger der Fall ist tatsächlich, einfach weil es nicht so die großen Studios hier gibt. Wir haben jetzt nicht die großen Studios, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, in dass jetzt in Amerika da einfach mal Leute zu einem, ne, EA oder so hingeführt werden. Ich meine, wir haben ja auch einen EA-Sitz, aber das sind jetzt nicht die Entwickler oder so meistens da dran. Das heißt, wirklich bei irgendwie auch Entwicklern zu sitzen oder bei den Studios an sich nur, ist dann auf jeden Fall nur bei bestimmten Publishern. Das war hier zum Beispiel einfach, weil ich aus der Nähe kam, bin ich dann meistens zu den Ubisoft-Events gegangen. Die hatten ja auch das Blue Byte-Team hier, wo dann zum Beispiel die Siedler, ich glaube 7 Preview, das Spiel habe ich auch nachher getestet, dann da war. Ne, dann ist man dann einfach zu dem Studio gefahren, hat sich das ein bisschen angeguckt oder fährt dann irgendwo in die Nähe hin, um dann bei einem kleinen Event da irgendwie zu sitzen. Oder es wird sich in der Nähe eine Location gemietet, bei der man dann hingeht. Meistens ist es etwas, was vielleicht thematisch dazu passt. Also zum Beispiel war das bei Rock Band 4, diesem Revival, da hatten die in München so eine kleine Underground-Bar, also wirklich so ein kleines Ding, irgendwie gemietet für den Nachmittag, wo dann zu der Uhrzeit eh nichts los war, und haben da eben so eine Bühne aufgebaut, wo man dann das Rock Band 4 eben nach einer längeren Präsentation auch dann selber ausprobieren konnte da drauf. Oder eben zum Beispiel jetzt auch bei Ubisoft war es dann so, dass wir auch einmal in irgendeine einfach eine Kneipe geführt wurden und saßen dann unten im Keller, da war so ein Raum aufgebaut und dann gab es eben dann Speis und Trank dann dazu, aber eben auch öfters mal, dass die so einen Presseraum eben dafür hatten. Also Ubisoft hatte da auch immer so zwei, drei Räume bei sich, wo die dann einfach die ganzen, ne, Konsolen waren aufgestellt in den Büroräumen, es wurde irgendwie Pizza bestellt, dass dann für jeden was da war, und dann hat man sich den Bild angeguckt und ist dann nachher wieder nach Hause gefahren. Nintendo hat da zum Beispiel auch jährlich so große Presse-Events bei sich. Die haben extra so ein Showroom unten drin in Frankfurt im Erdgeschoss. Wirklich so ein richtig, richtig großer Raum. Hat schon was von so einer Mini-Messehalle so ein bisschen, oder beziehungsweise wie so ein Messefloor bei der Gamescom oder so von Nintendo so ungefähr aussieht. Und da sind dann die ganzen Stationen. Man guckt sich die mehreren Spiele an, redet eben mit den Leuten, mit den Kollegen und sowas, die man eigentlich nur auf solchen Events meistens irgendwie sieht, wenn man jetzt nicht in der spezifischen Clique irgendwie rumhängt aus den, ne, in Berlin oder so zum Beispiel, die man dann dort eben so ein bisschen trifft. Das heißt, das hat auch nochmal so den Faktor, dass man nach einer Zeit Leute, die man öfter auf Events kennenlernt, dann auch nochmal da so den, ne, so ein, sich mit denen unterhält und die manchmal eben nur dort trifft. Und das hat dann, das hilft auch so etwas dabei, dass diese Events so ein bisschen mehr Freude dran gewinnen. Und dann gibt es nur noch die ganz großen Sachen, wenn zum Beispiel international Leute eingeladen werden. Und dann wirst du irgendwo hingeflogen, sei es jetzt. Also bei mir war es eben so, ich hatte jetzt davon nicht so viele Sachen gemacht, aber es waren zwei, dreimal, dass ich in die USA geflogen wurde. Ein paar Mal auch innerhalb Europas. Also zum Beispiel für Ubisoft war es dann ein bisschen kürzere Distanz, da bist du dann nach Paris geflogen worden auf irgendwelche Events. Es waren bei anderen nach England oder so. Oder auch nach Kanada. Das war dann, um damals sich Prototype 2 anzugucken in Vancouver beispielsweise. Und das sind schon so wirklich die großen Sachen, die auch meistens mehr gemacht werden, wenn aus internationalem Raum alle Leute eingeflogen werden. Also dass dann zum Beispiel bei dem Call of Duty Black Ops 2 Event wirklich alle Leute aus der ganzen Welt da waren in L.A. Und das heißt, du wurdest dann auch, ne, dass du dann Leute aus den französischen, britischen Redaktionen irgendwie da hattest, plus natürlich auch Leute aus den USA oder so selber. Aber zum Beispiel bei dem Prototype 2 Event war es wirklich alle deutschen Journalisten wurden eingeflogen von den ganzen Magazinen und da dann eben rumgeführt. Und das, was natürlich gewollt wird, ist, ja, wir ermöglichen euch hier nach freiem Maße das Spiel irgendwie auszutesten und sich das anzusehen, damit ihr dann eurer Kundschaft quasi darüber berichten könnt. Und dann zu schreiben, ne, wie, ne, also es ist halt, so eine Preview hat mehr die Aufgabe einer wirklichen Erklärung, so wie funktioniert das Spiel wirklich, was kann man da drin irgendwie erwarten, kann man sehen, und dann ist dieser qualitative Eindruck dahinter mehr so eine Einschätzung, so basierend auf dem, was einem in der Demo irgendwie gefallen hat. Ne, manchmal sind es auch, man kommt gar nicht selber zum Spielen. Ich bin einmal nach England zu Rocksteady in London, als Arkham Knight vorgestellt wurde. Das war, glaube ich, somit eines der letzten Events, die ich damals gemacht habe. Und dort konnten wir selber nicht anspielen. Du bist einfach nur hingeflogen worden, hast dir eine Präsentation angesehen, und dann hatten die so ein Theater-Showroom bei sich irgendwie im Studio, wo sie dann das Gameplay kommentiert vorgestellt haben. Also so ungefähr, falls ihr schon mal zum Beispiel auch privat auf der Gamescom unterwegs wart, da gibt's ja auch manchmal so, dass man dann in so kleinen Gruppen in so ein Mini-Theater gelassen wird, also Mini-Kinosaal, und hinten spielt irgendjemand oder es läuft irgendwie ein Gameplay-Footage ab und das Ganze wird kommentiert. Also so in der Art kann man sich das dann manchmal da auch vorstellen. Aber oftmals und natürlich besser ist es auch, wenn man die Titel dann selber spielen kann. Also sei es jetzt irgendwie im Fall von einem Prototype, wo wir selber so eine kleine Demo spielen konnten. Oder das war eins von diesen Transformers-Spielen, die wir uns auch bei High Noon Studios in Santa Monica angesehen haben, wo man dann so eine Multiplayer-Session, also man konnte erst so ein bisschen Singleplayer spielen und dann gab es noch eine Multiplayer-Session, wo dann auch die Leute einem das vorher so ein bisschen mehr beigebracht haben. Multiplayer-Session ist sehr schwer, wenn es nicht gerade irgendwas Bekanntes ist oder so Mario Kart, was sehr einfach zu begreifen ist. Das ist super schwer, irgendwie so Multiplayer-Sessions darzustellen. Ich weiß auch noch allein schon auf der Gamescom, als man mal so hinter verschlossenen Türen, Rainbow Six Siege ausprobiert hat. So, du hast in deinem ganzen Leben noch nie Rainbow Six Siege gespielt. Keiner hat das noch gespielt. Das ist noch, ne, das war so das erste Mal, dass das da irgendwie mit gezeigt wurde. Und dann spielst du zwei Runden. Klar, du kannst vorher eine Präsentation bekommen und dir wird gesagt, was das irgendwie abläuft und bla bla bla. Aber du hast von dem Spiel keine Ahnung. Du kannst keinen wirklichen Eindruck davon gewinnen. Genauso sind das dann die Eindrücke, die man selber hat, aber die Aufgabe, weil das Studio lässt einen ja nicht einfach nur rein, weil sie, oh, wir möchten hier, dass Leute uns irgendwie kritisieren oder sonst was irgendwie machen, sondern das ist Teil des Marketing-PR-Plans, der aufgestellt wird. Also, dass dann wirklich geguckt wird, ne, es wird ja mit Projections gearbeitet, wann ist ungefähr das Spiel fertig, wann können wir damit rechnen, und wann haben wir dann Early Builds, die wir zeigen können? Ne? Sei es jetzt im Fall von, wir müssen was für eine Convention vorbereiten und dann haben wir sowieso vielleicht sogar ein spielbaren Bild oder etwas, was wir nur vorstellen, das können wir dann zeigen. Oder das Spiel steht kurz davor und es gibt schon im Debug-Mode einen kleinen Teil des Spiels, den man irgendwie zeigen kann. Das war zum Beispiel im Fall von Bloodborne. Da war das Spiel ja schon fast fertig. Also es war kurz davor, in den Gold-Status zu gehen. Und das war ja, glaube ich, im März 2015 wurde das Spiel veröffentlicht. Und ich meine, wir hatten im Januar damals die PR-Tour. Und das, was wir dann die Leute haben spielen lassen, war der komplette Start des Spiels bis kurz vor Father Gascoigne oder Gasgnocken, also ne, der zweite Boss im Spiel. Das heißt, die konnten den ersten Boss machen und wenn sie es zeitlich geschafft haben, die Leute, konnten sie bis zu Gascoigne kurz davor gehen, aber ihn selber nicht sehen oder irgendwie in die Arena reinlaufen. Da mussten wir dann sagen, nee, du warst jetzt zu gut und das ist irgendwie stoppen. Das heißt, damit muss geguckt werden, okay, ne, was haben wir, was kriegen wir irgendwie hin, gerade wenn du jetzt nicht selber vor Ort bei dem Studio bist, weil ne, From Software in Japan, haben eben hauptsächlich mit Japan Studios gearbeitet. Wir in Deutschland waren ja sowieso nochmal der Sony Computer Entertainment Europe in London untergeordnet, von denen das dann ausging. Und du hast dann einfach irgendwann ein Bild bekommen und dann musstest du gucken, okay, können wir damit arbeiten? Ja, dürfen wir, alles klar. Dann wird jetzt halt diese kleine PR-Tour geplant, was wir damit dann machen können. Aber es dient eben hauptsächlich dazu, Previews zu generieren, möglichst positive Eindrücke zu geben und deswegen wird ja auch das Ganze versucht, immer angenehm für die ganzen Journalisten zu machen. Deswegen wirst du da ja auch meistens irgendwie so ein bisschen betütelt und das geht schon ins Extreme rein, muss ich sagen. Und vor allem auch in so ein Extremes, wo ich nicht verstehe, wie das noch irgendwie sich rentieren soll. Also es ist gerade von irgendwelchen Publishern, die auch sonst auf die ganzen Gelder und sowas irgendwie achten, dass dann in diesem Fall einfach rausgeblasen wird und wenn es sich nachher nicht rentiert hat, dann wird das ganze Studio geschlossen. Also wie bei Prototype 2. Das war, dass wir da mit, ich glaube, wir waren so knapp 10 Leute aus Deutschland, also wirklich in dem Fall die deutschen Journalisten in dem Fall rausgetragen und das war dann schon so absurd, weil wir einfach bis nach Kanada geflogen wurden, also mit einem Direktflug natürlich auch, das heißt die Tickets dafür hin und zurück locker 2.500 Euro. Klar, du kannst viel steuerlich absetzen, du kriegst sowieso als, ne, wenn du das geschäftlich machst, kriegst du da andere Boni und sonst was drauf, aber dann nach Vancouver, die ganzen Fahrten innerhalb da wurden bezahlt, das war ein unfassbar teures Hotel, also wirklich, das war absurd, das war glaube ich das beste Hotel, in dem ich jemals irgendwie war. Ich hatte in dem Zimmer, in das ich rein, die Floors waren generell voneinander abgetrennt. Ich hatte einen riesigen offenen Balkon draußen. Das ganze Zimmer, ich hatte einen fucking Kamin. Ich hatte einen fucking Kamin in meinem Zimmer und hatte ein so gigantisches Bad, wie ich es nicht mal selber irgendwie in meinem eigenen Leben sonst noch irgendwo gesehen habe, wo das halbe Zimmer nur eine Dusche war, eine offene. Das war absurd. Ich habe nachher mal Preise davon nachgeguckt. Das heißt, für die 3 Übernachtungen, die wir da tatsächlich hatten, es war Anreise, Abend, also du kamst halt so nachmittags, abends an, musst dann erstmal mit dem Jetlag irgendwie ein bisschen umgehen, gehst dann pennen, dann hattest du am ersten Tag den Studiobesuch und abends ein Essen und dann am dritten Tag konntest du einfach nochmal frei rumlaufen. Das heißt, da gab es gar nichts mehr. Das war einfach nur, du konntest frei rumlaufen, einkaufen gehen, essen gehen in der Stadt, was du eben machen möchtest. Und dann am letzten Tag bist du dann zurückgeflogen, nachdem es abends dann nochmal die Leute zusammen sich gesessen haben, um gemeinsam irgendwie was zu essen, was dann organisiert war. Aber also allein die Preise von dem Hotel waren locker nochmal der Flug. Und dann bist du in das Studio gefahren worden. Das Studio war auch absurd. Also wirklich, so, manchmal ist es kein Wunder, dass dann die Preise von diesen Studios so explodieren und einfach all or nothing geht. Die hatten bei dem, das waren nicht Free, ich glaube Radical Entertainment, nicht Free Radical, sondern Radical irgendwas. Also ne, das waren die Prototype-Leute, die auch Hulk Ultimate Destruction gemacht haben, die beiden Crash of the Titans und Mind Over Mutants gemacht haben und es dann danach nicht mehr gab. Die hatten eine Skihütte in ihrer Kantine gebaut. Also einfach nur so aus Jux, weil das so groß war. Die hatten einen eigenen Sandwich-Koch in der Kantine. Das war ein Typ, der war nur dafür zuständig, Sandwiches zu machen. Mit einer gigantischen Auswahl. So absurd einfach nur, was dann da teilweise irgendwie für rausgeblasen wird. Und wir waren da, haben uns das Studio angeguckt, dann sind wir zwischendurch halt, ne, bist du auch immer cool irgendwo hingegangen, was zu essen, abends auch ein mega teures Restaurant rein gewesen. Also keine Ahnung, was da rausgeblasen wurde, also locker pro Person irgendwie 5.000, 6.000 oder so fast. Und wofür? Für einen 600 bis 800 Zeichen Preview-Artikel, den vielleicht nachher in unserem Fall 2.500 Leute gelesen haben. Und selbst auf größeren Seiten wird das nicht viel mehr gewesen sein. So, das ist ja, Magazine arbeiten ja gerade, niemand schickt dir irgendwie die tatsächlichen Aufrufzahlen oder so rüber. Du arbeitest ja immer mit Unique-Usern von der Webseite im Monatlichen. Das heißt, da wird alles mit reingezogen. Das heißt, auch wenn die GameStar oder so vorbeikommt und sagt, oh, wir haben irgendwie hier so 1,5 Millionen Unique-User im Monat, also ne, einzelne verifizierte Leute, die innerhalb des Zeitraums auf die Seite gekommen sind, ne, nicht mehrfach Besucher nicht gezählt. Aber bei diesen Unique-Usern sind eben auch alle Leute vorbei, die irgendwie nach einer Komplettlösung zu irgendwas gesucht haben, die niemals im Leben auf irgendwelche anderen Sachen draufgehen. Oder beziehungsweise so auch etwas wie Prototype dann vielleicht nicht mal in den normalen Rahmen von irgendwie den GameStar, GamePro Lesern irgendwie reinpasst. Ne? Also das heißt, unsere Seite, klar, Eurogamer war sowieso ein bisschen kleiner, aber die Kosten für die Anreise und für den Beitrag waren dieselbe. Das heißt, an sich hast du für meinen Beitrag genauso viel bezahlt wie für den Beitrag auf Spieletipps oder so. Und selbst aber bei denen rentiert sich das einfach nicht. Das ist absurd. Vor allem, du kriegst tatsächlich keinen besten Beitrag von den meisten Leuten. Also du könntest dir wissenschaftlich wirklich mal die Arbeit machen, um die Texte durchzugehen. Ne? Nimmst dir irgendwie die 10 Magazine raus, aus verschiedenen, oder kannst in einem Land machen, ne? Machst in Deutschland 10 Magazine raus und dann gehst du Preview-Events und kategorierst sie nach, ne, wohin wurden die ins Ausland eingeflogen, wurden die in, war das im Inland einfach, haben die ein Preview-Bild geschickt bekommen, einfach nur diese 3 Einteilungen. Du könntest irgendwie noch mehr machen, je nachdem, ob's auf, ich habe schon auch von Events gehört, wo Leute halt so Quadbikes gefahren sind vorher oder sonstigen Scheiß gemacht haben, ne? Das könnte man auch hinzunehmen. Und die Qualität der Previews, die werden nicht anders. Die werden nicht anders. So, die meisten Previews sind positiv. Die meisten Previews sind positiv, weil es einfach immer so meistens sowieso größere Titel sind oder du eben kein Spiel fertig machen willst aufgrund eines Vorschaubilds, den du nachher irgendwie revidieren musst oder so. Das heißt, im schlimmsten Fall bist du eben nicht ganz so euphorisch und keiner wird aber so krass davon beeinflusst. Also das ist eher die normale ich würde sagen, die normalen Verhältnisse zwischen PR, dem Angebot, dass du, ne, also die Tatsache, dass du willst ja als Magazin die Möglichkeit haben, Sachen, Previews zu schreiben, rechtzeitig deine Testmuster zu bekommen. Das ist dir wichtig. Die Zeitangabe ist dir, wenn du ein Preview, das geilste Preview-Event der Welt hast, aber du hast nachher einen halben Tag Zeit, die Sache noch zu schreiben, das ist tausendmal mehr wert für einen Journalisten irgendwie, einen Monat zuvor ein Bild zu bekommen, den man sich zu Hause in Ruhe einteilen kann. Natürlich ist das schwieriger, weil du, die Leute haben nicht überall Dev-Kits zu Hause und sowas, aber selbst auf so einem Event innerhalb von Deutschland, so, weil das raubt mir ja auch mehrere Tage Zeit. Das ist ja während diesen 3-4 Tagen, die ich damals teilweise bei solchen Events dann war, habe ich ja nicht wirklich großartig was nebenher anderes irgendwie arbeiten oder machen können. Ich meine, für mich war das dann cool. Ich habe es nebenberuflich gemacht zu der Zeit, hauptsächlich während des Studiums. Das war dann halt total geil, einfach nach Vancouver geflogen zu werden oder so. Aber diese Tagestrips waren auf jeden Fall präferiert und, ne, keine Ahnung, solange du keine Scheißerfahrung mit der Bahn hattest oder so ein Quatsch, passt das dann einfach schon. Allein die Tatsache, irgendwie mit den Entwicklern manchmal reden zu können oder du magst halt eine bestimmte Person bei der PR oder du triffst aus dem Journalistenbereich Kollegen, Kolleginnen, die du irgendwie magst und gerne siehst, so, das macht das schon alleine wett, aber selbst das, so auf, da ist auf jeden Fall eine Beeinflussung mit da, aber für mich war die Beeinflussung mehr das traditionelle Verhältnis und wie das eigentliche Verhältnis eben zwischen dem Publisher und der Seite irgendwie ist. Weil wenn das generell gut läuft und alles, ne, und du hast ja sowieso immer du hast nicht wirklich so dieses explizit, ich weiß nicht, wie es bei anderen Redaktionen ausläuft, aber bei uns in dem Fall war es zum Beispiel so, dass wenn etwas zu negativ war oder zu stark klang, dann hat man einfach gesagt, wir lassen das noch von wem anderen schreiben, der da war, oder wir lassen es einfach sein. Ich wurde nie gezwungen, irgendwas zu veröffentlichen, wo ich nicht dahinter stehe. Es wurden niemals irgendwelche Sachen verändert, ohne dass ich darüber informiert wurde, und vor allem wurden nie Meinungen von mir abgeändert. Ne? Es wurde natürlich mal redigiert und dann hochgeschossen, nachdem irgendwelche grammatikalischen Sachen oder irgendwas, was sich von der Formulierung her vielleicht für denjenigen besser angehört hat, dass dann das abgeändert wurde, aber ich habe niemals irgendwie so nachher den Text gelesen, der auf der Seite gelandet ist und war dann so, oh, okay, da stehe ich jetzt aber nicht mal dahinter, und wenn, hätte ich das sogar ansprechen können, also das wäre kein Problem gewesen. Ja, also deswegen, ich weiß nicht, wie es bei anderen Seiten ist, aber das ist auf jeden Fall mehr ein Verhältnis. Ne, weil Leute stellen sich das auch immer so vor mit ihren, ne, oh, die haben direkt dafür Geld gegeben. Nein, das ist mehr so ein systemisches Ding und in Beziehungen, die du drin bist, und du willst ja auch irgendwie dann vielleicht nicht Leute verärgern. Ne, du hast ja so einen privilegierten Status, den du dann vielleicht auch nicht verlieren willst, und das sind eher die Sachen, die auch eher so impliziert sind oder so unterbewusst stattfinden, gerade für Leute, die sich da irgendwie länger aufhalten. Und als ich dann zum Beispiel auf der Seite war von jemandem, der an so einem Event beteiligt war, ne, also die Organisation wurde auch nicht von Sony selber, sondern eben mit der PR-Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben, das ist ja meistens auch nochmal mit der Fall, dass ja die eigentlichen PR-Abteilungen selber meist nie groß genug sind, also gerade von deutschen Niederlassungen, und dann eben noch mit externen PR-Agenturen zusammengearbeitet werden, die das Organisatorische auch meistens übernehmen und von den eigentlichen Publishern dann das so Overhead kontrolliert wird und geguckt wird, okay, wie, ne, passt das für uns alles und so. Und in dem Fall war das dann, dass wir zwei Events hatten, einmal in München und einmal in Berlin. Und in München war es so, dass wir wirklich einfach nur bei der PR-Agentur waren, haben da so zwei Räume ein bisschen eingekleidet, ne, Blattbauern etwas abgedunkelt oder so. Und dann sind in den Timeslots nach und nach die Leute reingekommen. Und ich habe mich dann neben die gesetzt und denen so ein bisschen was erklärt zum Spiel und die dann so durchgeführt oder beziehungsweise ihnen Tipps und Hinweise gegeben, wenn ich gemerkt habe, dass es da irgendwie Probleme gab. Und ich will anmerken, ich bin scheiße gut da drin gewesen. Also ich bin normalerweise immer so, vielleicht habe ich es nicht. Da war ich scheiße gut drin, wirklich neben Leuten zu sitzen und gerade in so einem Spiel wie Bloodborne, dann nicht zu viel vorwegzunehmen, aber immer genug Hilfe zu geben oder zu sagen, hey, vielleicht mal das ausprobieren oder übrigens diese Mechaniken auch, oder ich merke das dann, ne, das ist eine Person, die kannst du eher, die will das eher alleine machen und kann das auch irgendwie ertragen, gefrustet zu sein, oder will das irgendwie, oder ist es eine Person, die dann so kommt schon rein und so, ja, ich habe nicht so viel Erfahrung mit den Spielen, und dann kannst du die eher so ein bisschen ein bisschen durchführen. Weil ich wurde sogar damals in dem einen Preview-Artikel nicht zwar nicht namentlich, aber quasi als den Sony PR-Mitarbeiter positiv erwähnt. Das habe ich mir damals ausgedruckt an meinem Arbeitsplatz und hinten dran gehangen. Das fand ich sehr geil. Und dann hatten wir noch ein zweites Event in Berlin, wo dann auch ein bisschen mehr Geld investiert wurde. Das war in so einem teuren Hotel an der Torstraße und da in so einem Penthouse. Und das war dann wirklich eingerichtet und die ganzen Spielstationen waren, ich glaube, so 2, 3, die wir da hatten, aufgebaut und das Ganze auch dann thematisch ein bisschen eingerichtet, noch so abgedunkelt natürlich auch, dass das alles passt. Und dann aber wieder Leute in den Timeslots eingeladen und denen die ganzen Sachen erzählt und die beim Spiel so ein bisschen nebenher kommentiert. Ich meine, das hilft natürlich auch. Deswegen gehen ja auch sehr viele Leute von der Spieleindustrie oder von dem Journalismus später in die PR rein, einfach weil du mit der PR-Seite den meisten Kontakt hattest. Du hast nicht mit dem Marketing Kontakt, du hast direkt mit der PR Kontakt und du hast den Vorteil, dass du ja meistens auch noch sehr viele Leute kennst. Das heißt, ich habe da auch schon gemerkt, was das für einen positiven Einfluss darauf haben kann, als dann nachher Leute reinkamen, mit denen ich früher zusammen auf PR-Events war oder ehemalige Kollegen von mir auf einmal reinkamen und sich das dann angesehen haben und du konntest mit denen eben reden. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen den positiveren Effekt darauf aus. Ich hatte ja zumindest das Glück, dass ich auch ein Spiel vorstellen durfte, was mir selber sehr gut gefallen hat, wo ich eben vorher auch den Preview-Build extrem viel gespielt habe, die Serie eben kenne und auch Vertrauen hatte in die Qualität des Spiels und eben auch darin Vertrauen hatte, dass es nachher gute Reviews bekommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es deutlich schwerer ist. Wir haben da auch immer die Leute leid getan, wenn man irgendwas vorstellt, von dem man du merkst, also du weißt, die Leute, die stehen da nicht komplett dahinter und du willst auch dann nicht lügen, aber man versucht es trotzdem so gut es geht darzustellen oder zumindest immer so ein bisschen zu relativieren. Ne? Manchmal ist es auch so, dass man dann sagt, ja, wir haben ja noch einen Titel mit dabei. Ne? Zum Beispiel, ich war auf irgendeinem Event von Namco damals, wo so mehrere Anime-Lizenztitel auch vorgestellt wurden. Und bei vielen sind die dann auch ehrlich gewesen, dass sie da gesagt haben, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so unser Blockbuster, aber für die Fans der Reihe ist es auf jeden Fall etwas Wichtiges. Und auch in Japan haben wir die Resonanz der Fans gesehen, ne, bla 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 und so. Das ist auf jeden Fall eine Kunst, und das auch mal selber gemacht zu haben, lernt man auch ein bisschen mehr Respekt davor zu bekommen. Aber an sich fände ich jetzt, wäre das nicht schade, wenn diese großen Sachen können weg, wirklich. Also ja, es war nett, das mal zu erleben und zu machen, aber das ist so viel Geld, was da reingeblasen wird, was auch für die PR überhaupt nichts bringt. Holt die Leute einfach, also wenn es möglich ist, gib denen einfach ein Preview-Bild. Bei den meisten Sachen ist es nicht der Fall, weil du irgendwie Dev-Kits von den Konsolen brauchst. Und vielleicht auch Problematiken auftreten können, die dann vor Ort beseitigt werden müssen. Und das muss einfach ein bisschen kontrollierter sein. Aber dann, das macht wirklich keinen Unterschied, ob ihr die jetzt irgendwie aus der Nähe holt oder so, weil meistens wird ja sowieso in den Redaktionen geguckt, wer wohnt hier vielleicht, ne, wenn du Freie oder so hast. Wer wohnt in der Nähe? Die Person wird da hingeholt oder ansonsten fliegst du einfach schnell hin. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Event in München war, dann bin ich da einfach von Düsseldorf aus schnell hingeflogen, hatte das Event und dann bin ich abends wieder zurück. Oder wenn es halt ein spätes Event war, dann bist du noch eine Nacht im Hotel geblieben und dann wieder zurückgeflogen oder einfach mal mit der Bahn hingefahren, wenn es ging. Fliegen auf jeden Fall fand ich immer angenehmer, weil weniger Fehlerquellen auftreten können. Wenn du mit der Bahn dahin fährst und irgendwas geht schief, dann ist der Tag für dich im Arsch und das kann, ne, du willst ja Leute positiv so ein bisschen haben bei dem Tag und dem Event beeinflussen und du willst nicht, dass sie es negativ irgendwie durch sowas aufpassen. Deswegen, ich meine, die meisten werden ja sowieso mal gefragt, wie sie es haben wollen, aber bei mir war es auf jeden Fall immer so, lieber fliegen, weil, oh mein Gott, ich hatte da keinen Bock, nachher einen halben Tag zu verlieren, weil ich irgendwie 2 Stunden noch auf die Bahn warten musste oder so, weil ich aus dem München Hauptbahnhof nicht zurückkam. aber ja, das macht keinen Unterschied wirklich. Und ich hatte auch so von dem Eindruck, also zum Beispiel mir war es einfach, gute Events, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind entweder, weil das Personal super war, weil das einfach freundliche PR-Leute sind, die auch nicht versuchen, dir irgendwas aufzuschwurbeln, sondern wirklich einfach nur, mit denen du auch ganz normal irgendwie über das Spiel und über andere Sachen zwischendurch reden kannst. Wenn Entwickler da sind, das war immer das Geilste überhaupt. wenn du es schaffen konntest, dass dann wirklich jemand, der Producer oder vielleicht sogar mal der Director des Spiels irgendwie mit dabei war, dass du denen auch Fragen stellen konntest. Das ist hervorragend. Wir hatten mal ein kleines, ne, weil ich war auf diesem großen COD2-Ankündigungsevent in L.A. damals, ein Riesending hingeflogen, 2 Tage Hilton, dann nach Santa Monica hoch für das Transformers-Spiel da in einem unfassbar fucking teuren Golf-Resort-Hotel irgendwie übernachtet, was absurd war. Also ich habe mich einfach fehl am Platz geführt. Ich hatte 2 gigantische Betten in meinem Zimmer und eine traumhafte Aussicht. Das ist so, das ist zu weird irgendwann. Das bessere Event, muss ich wirklich sagen, wo ich mehr über das Spiel erfahren habe, war einfach in einer Kneipe in München, wo wir in den Keller reingegangen sind und die hatten da eine Station aufgebaut und dann war der Lead-Entwickler von Black Ops 3, der für den Zombie-Modus und für die Handlung des Spiels, für die Hauptkampagne zuständig war. Und mit dem einfach so ein bisschen zu schnacken und mehr Eindrücke zu bekommen, was sich auch für den Artikel mehr lohnt. Weil wenn du einfach nur vollgeblasen wirst mit demselben Video, so, dann kannst du halt nicht viel damit anfangen. Wenn du aber mit einem Entwickler reden kannst, ne? Und der hatte mir dann erzählt, wie zum Beispiel sie bei, ich glaube bei, was war das, Call of Duty Black Ops 2 in die Zombie-Kampagnen, ne, wie es nachher so eine Fehde zwischen ihm, seinem Team und den Fans irgendwie gab, weil die es geschafft haben, diese ganzen Aufgaben, die immer absurder wurden, schneller und schneller zu knacken. Und dann hat er sich irgendwie gesagt, okay, jetzt machen wir sowas Absurdes dahin, wo sie irgendwie Ewigkeiten brauchen werden, da eine Code-Kombination irgendwie zu knacken. Und dann haben sich Leute an die Uni-Rechner gesetzt und dann irgendwie die Rechenkraft dieser Uni quasi so frühes Bitmining-mäßig genommen, um diese Matheaufgaben zu lösen, um den Code früher rauskriegen zu können. Und das sind halt so auch Geschichten, mit denen du dann deine Artikel ein bisschen schmücken und interessanter machen kannst, finde ich, weil ansonsten kannst du auch einfach eine Pressemitteilung in den News reinpacken, also wenn es dir darum geht. Das ist irgendwie vollkommen egal. Aber sowas war auf jeden Fall schöner und hat mir vollkommen gereicht, so wenn ich auch nach, ich fand das immer super angenehm, bei Ubisoft einen Termin zu haben und bin einfach kurz rüber nach Düsseldorf, bin zu denen ins Studio reingegangen, dann hatten die, ne, du kennst die PR-Leute nach einer Zeit und redest mit denen einfach, aus der Region kommen ja meistens auch ungefähr dieselben Leute, die dann da hinfahren, das heißt, du triffst meistens zumindest 1-2 Personen, die du irgendwie kennst, ein bisschen reden kannst und dann spielst du das Spiel einfach in Ruhe an, redest ein bisschen rüber und wenn du es durch hast oder wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwie genug Zeit gesammelt, dann fährst du wieder zurück und das passt dann. So, das war auch ein super geiles Event, war das zu dem ersten South Park Spiel, wo wirklich hingefahren, geschnackt, ich war einer der ersten, die da waren, konnte das dann in Ruhe anfangen, hab mit dem PR-Menschen da gesprochen, der auch zum damaligen Zeit Fan der Serie war. Da konntest du darüber ein bisschen reden. Dann wurde Pizza reingeholt, hast du davon dir ein paar Stück rein, die anderen kamen hinzu, hast mit denen gelabert, fertig, aus Ende. Und dann konntest du eben, du hattest eine positive Erfahrung und du konntest über das Spiel schreiben, aber es musste nicht so krass Geld ausgegeben werden dafür, was ich absurd finde. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass das mehr von so den amerikanischen Studios her ausgeht, habe ich mehr das Gefühl, dass das so ein Ding ist, wir müssen das groß und bombastisch und fett Geld und wir müssen das zeigen, was wir haben und dann nimmt das Spiel keine 8 Milliarden Euro ein, in den ersten 5 Minuten, das Studio wird geschlossen. So wurde da teilweise mit Geld um sich geworfen gefühlt und das fand ich immer absurd und es hat eher nichts gebracht, weil wie gesagt, diese grundlegende systemischen Schwierigkeiten, weil das ist, so perfekt kannst du das einfach nicht machen, so wie das System aufgebaut ist. Und ich kann es, ne, ich habe genügend Kritik bei Redaktionen zu lassen, gerade auf der oberen Etage, aber nicht bei den Leuten. Es gibt auch Leute, die da arbeiten, die einfach scheiße sind. Oder das komplett bei der PR zu lassen, weil ich habe da selber gearbeitet, ich weiß das dann, wie schwer das ist. Und da sind auch super Leute, aber da gibt's auch Personen, die einfach inhärent scheiße sind und dich irgendwie belästigen und sonstigen Quatsch irgendwie mit dir machen. Aber das grundlegende Problem ist eben diese Struktur und diese symbiotische Verbindung zwischen den beiden. Und die wirst du auch nicht entfernt kriegen. Und die kriegst du auch nicht durch irgendwelche. Also bei Influencern ist es noch schlimmer gefühlt. So, das wirst du niemals davon irgendwie wegkriegen. Aber ja, ich wollte einfach nur mal so einen Eindruck geben aus einer persönlichen Erfahrung. Jemand, der sehr lange auf der journalistischen Seite gearbeitet hat, ein bisschen auf der PR-Seite, aber zumindest maßgeblich bei dem einen großen Event beteiligt war. Ne? Nimmt das so, wie er das wollt. Ich dachte, aber weil das den meisten Leuten, glaube ich, nicht... Man wird es nie erfahren, wie diese Sachen aussehen. Und ich habe keine Ahnung, wie es in Zukunft aussehen wird. Weil vielleicht hat man jetzt über das Jahr gemerkt, oh, die Sachen können genauso funktionieren. Ich weiß auch nicht, wie wichtig überhaupt noch Preview-Events gefühlt sind mittlerweile, weil das auch weniger... Ich meine, ich lese die meisten Magazine nicht mehr, wirklich, weil ich krieg halt mehr durch meine Essay-Sachen oder Leuten, die ich auf Twitter folge, so Personen, die ich kenne, deren Geschmack ich kenne und einschätzen kann. Und das bringt mir viel mehr von den Leuten was zu lesen, als irgendwelche geschwurbelten Texte von unterbezahlten Leuten, die zu Tode gestresst werden. So, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das abgelaufen ist, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so vielleicht dann auch gemerkt wurde, okay, vielleicht funktioniert das Ganze ja auch so und wir können mehr auf irgendwelche Online-Sachen setzen in Zukunft oder es reicht eben vollkommen, wenn wir nur Leute weiterhin zu uns einladen oder irgendwas in der Nähe kurz mieten, was irgendwie kostengünstig ist, weil, wie gesagt, ne, aus meiner Erfahrung auch von Leuten, mit denen ich geredet habe, dieses große bombastische, so scheiß drauf. Solange man merkt, dass irgendwie die Leute dabei sind und sich Mühe geben und vielleicht so thematisch was Passendes machen. Aber selbst das ist scheißegal, weil wie gesagt, es war cool, das Rockband 4 Event in irgendeinem Club in München zu haben. Aber ich habe genauso positiv das Call of Duty Event, was einfach in der Kneipe war, wo es keinen thematischen Zusammenhang gab, aber der Entwickler war eben da und das Event, ne, und du konntest was Interessantes da rausziehen. So. Das war's vollkommen. Ich wünschte ehrlich gesagt, dass man Bescheid geben müsste, was für Goodie-Sachen gegeben werden. Also da wäre ich ehrlich gesagt dafür, weil das war jetzt nie irgendwas Krasses. Aber die sind natürlich auch noch da, um dich positiv zu beeinflussen. Ich glaube, dass es wahrscheinlich Gesetz, zumindest in Deutschland, ähnlich wie bei Agenturen auch so aussieht, dass es da irgendwie alles, was unter 25 Euro ist, muss nicht deklariert werden oder so. Das heißt, ich hatte zum Beispiel bei diesem Batman-Event eine richtig coole Batman-Tasse, die ich jahrelang benutzt habe, bis ich sie zum 6. Mal auf den Fußboden geschmissen habe, um dann, dass der Henkel abgebrochen ist. Oder die haben auch einen Kuchen mir da mitgegeben, ich weiß auch nicht mehr. Aber das finde ich eher noch irgendwie wichtiger, dass das deklariert wird, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es halt irgendwie manchmal dann doch ein bisschen schwierig, und zumindest den Leuten das mehr zu erklären, wie so ein Event abläuft und vielleicht auch über so die persönlich einfach mal das klarzustellen und darüber zu sprechen, was es da vielleicht für Konflikte inhärent gibt, würde vielleicht den meisten Leuten einfach helfen, das besser einschätzen zu können. Weil wie gesagt, die meisten Leute auf beiden Seiten sind nicht böswillig, es ist mehr das System, das Grundlegende, und die übergreifenden Publisher, die einfach nur wollen, dass natürlich das sowohl bei den Publishern als auch bei den Magazinen selber, die Redaktion, also die das Ganze eben führen. Das sind mehr die Problemleute und weniger die einzelnen Mitarbeiter, die unten sind, obwohl es da natürlich auch Leute gibt, die scheiße sind, habe ich ja gesagt. Aber gut, ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Ich wiederhole mich wieder 40 Minuten für so ein Thema. Holy fucking shit. Aber dafür seid ihr auf meinem Patreon. Falls ihr aus so journalistische Industrieerfahrungssachen gedöns, spezifische Sachen hören wollt, irgendwie, oder keine Ahnung, irgendwie die absurdesten Geschichten, was passiert ist, oder generell, ne, falls ihr da einfach irgendwas was habt, was ihr vielleicht mal hören wollt oder so, dass ich das thematisch aufgreifen kann, ne, vielleicht auch mal einfach nur über die Erfahrung zu sprechen, wie es denn ist, so, ich habe ja schon über die Komplettlösung damals gesprochen, aber wie ist es denn irgendwie die Erfahrung, Reviews zu schreiben, oder wie läuft das überhaupt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da irgendwie interessant ist, aber ich habe da damals 8 Jahre gearbeitet und deswegen habe so die Erfahrung auf jeden Fall gesammelt. Keine Ahnung, vielleicht kann ich auch mal, ich glaube, die wenigsten Leute wissen, was so Mock-Reviews sind, die von von den Publishern bezahlt werden, meistens eben auch an Journalisten, die das auch annehmen, weil es besser, tausendmal besser bezahlt ist, als eigentliche Texte zu schreiben. Ich kenne einige Leute, die sich nur dadurch hauptsächlich noch nebenher finanzieren können, weil das eigentliche Geld in der Spielindustrie, wenn du nicht irgendwo in einer Magazinredaktion fest angestellt wird mit Benefits, dann Jesus fucking Christ, sieht das einfach nur mager für dich aus. Falls ihr wollt, über solche Themen zu sprechen, schreibt mir das gerne hier in die Kommentare, bitte auf Patreon immer in die Kommentare rein, und dann überlege ich mal in der Zukunft, was ich da noch irgendwie zu sagen kann. Aber das wär's, und wie immer, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderbaren Tag. Wir hören uns im nächsten Beitrag. Bis dann, bye bye!